Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der 2011 zum ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland gewählt worden ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Winfried Kretschmann.
Guten Morgen.
Herr Kretschmann, Sie haben 5 Jahre Grün-Rot hinter sich und jetzt aktuell 3 Jahre Grün-Schwarz. Was war schlimmer?
Ja, schlimm war beides nicht. Es ist nur anders.
Anders bedeutet in Ihrem Fall, Sie haben jetzt Wochen hinter sich eines Krachs, der relativ heftig ausgefallen war. Jetzt haben Sie persönlich den österlichen Frieden ausgerufen. Ist jetzt alles wieder gut?
Koalition besteht ja aus 2 Parteien. Das darf man nicht vergessen. Die unterscheiden sich und teilweise gravierend. Das heißt, das geht ohne Streit und ohne Auseinandersetzung nicht ab. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und auch gar nicht sinnvoll. Wobei die meisten Sachen sind im Koalitionsvertrag geregelt, aber die Dinge, die halt dort nicht geregelt sind, das sind immer welche, die auf einen zukommen. Kann ja Gott sei Dank die Zukunft nicht voraussehen. Da muss man sich halt einigen, das ist nicht immer ganz einfach.
Wobei, was die Auseinandersetzung angeht, kommt es ja ein bisschen auch immer auf Atmosphäre und Klima an. Und wenn der CDU-Generalsekretär über die Grünen sagt, sie seien eine dekadente Wohlstandspartei, dann spricht das nicht unbedingt für ein gedeihliches Miteinander.
Na ja, Generalsekretäre, die schwätzen nun mal so Zeug. Ja, das muss man nicht ganz ernst nehmen.
Generalsekretäre aller Parteien.
Ja.
Die Atmosphäre, würden Sie sie trotzdem als halbwegs passabel bezeichnen?
Also sie ist Schwankungen unterworfen. Man muss sehen, die Fahrverbotsdebatten und die Fahreinschränkungen jetzt für Euro 4, das hat die Koalition schon unter gewaltigen Stress gesetzt. Das abzustreiten wäre einfach albern. Und da war die Stimmung schon richtig im Keller.
Die Einigung, die jetzt erzielt worden ist, Anfang der Woche, dass es keine Euro 5 Dieselfahrverbote für Stuttgart geben wird, die ist gesichert und in trockenen Tüchern?
Die ist gesichert. Es kann natürlich sein, dass wir für einzelne Strecken noch Fahrverbote machen müssen, aber jedenfalls keine flächenhaften Fahrverbote. Das wird es nicht geben für Euro 5. Das ist so gut wie sicher.
Ansonsten in den letzten Jahren ist rausgekommen, die Automobilindustrie hat in einem unfassbaren Ausmaß getäuscht und getrickst. Hat das beispielsweise auch Ihr persönliches Verhältnis zu jemandem wie Herrn Zetsche verändert?
Nein, das Gott sei Dank nicht. Ich gucke immer, dass wir uns der Zukunft zuwenden, weil man muss sehen, Schuldfragen sind nicht produktiv in so einem Umgang. Ja, das regeln die Gerichte. Natürlich hat uns die Tricksereien die Probleme etwa mit den Fahrverboten gebracht, die wir haben. Das muss man schon mal laut sagen, weil auf der Rolle testen die und dann ist es alles schön sauber und in der realen Fahrt ist davon keine Rede mehr und wir müssen das ausbaden. Ich meine, das erfreut natürlich nicht, aber man muss sehen, vor allem haben sie sich damit selbst geschadet, real und ihrem Ansehen.
Haben Sie das Gefühl, die haben was gelernt?
Ja.
Ja?
Ja, ich meine, das hat ja nun Unternehmen wirklich an den Rand gebracht, wenn man überlegt, wie viel VW in den USA zahlen muss. Es waren ja viele Milliarden, die fehlen ihnen. Und vor allem war es ein großer Vertrauensverlust. Und bei dem internationalen Wettbewerb kann man sich sowas nicht erlauben. Wenn wir nur an einen der großen Unternehmensgründerväter, Robert Bosch, denken, der hat mal gesagt, lieber Geld verlieren als Vertrauen. Die haben es umgekehrt gemacht und zum Schluss verliert man Geld und Vertrauen.
Wenn Sie sich den Koalitionsvertrag angucken und die Zeitspanne von 3 Jahren nehmen, die jetzt diese Koalition an der Regierung ist, wie viel ist abgearbeitet, was steht noch aus?
So 2 Drittel dürften abgearbeitet sein. Noch aus steht zum Beispiel das Klimaschutzgesetz. Da sind wir gerade dran, hakt auch etwas. Da geht es ja auch um viel. Aber ich glaube, nach Ostern kriegen wir das auch in trockene Tücher.
Das hat man ja auch parteipolitisch so dann verortet, dass man gesagt hat, also die Grünen blockieren beim Wohnungsbau und die CDU blockiert beim Klimaschutz. Ist das so korrekt oder wäre das aus Ihrer Sicht eine unzulässige Vereinfachung?
Ja, Das ist eine unzulässige Vereinfachung. Man hat einfach unterschiedliche Auffassungen. Was heißt blockieren? Das sind Fragen, die muss man klären und es dauert seine Zeit. Und so sind da ein paar Punkte und nach Ostern kriegt man das hin. Mit Blockieren hat das nichts zu tun.
Okay, aber dennoch, was jetzt den Wohnungsmarkt angeht und die katastrophale Situation in den großen Städten, wo Leute mit einem normalen Einkommen entweder gar keine Wohnung mehr kriegen oder sich keine Wohnung mehr leisten können. Hat die Politik dieses Thema nicht doch ein paar Jahre verschlafen?
Ja, sicher. Ich meine, das ist viele Jahre ist ja der soziale Wohnungsbau nicht mehr richtig gefördert worden und betrieben worden. Muss allerdings sagen, das ist Aufgabe der Kommunen. Die weisen Bauland aus, die machen die Bauleitplanung, die bestimmen darüber. Land und Bund können das unterstützen und fördern, aber die Entscheidung fällen letztlich nicht wir.
Habeck, Ihr einer Parteifreund, sagt, man kann auch im Extremfall über Enteignungen nachdenken. Palmer, Ihr anderer Parteifreund, sagt, Eigentümer von Grundstücken sollen gezwungen werden zu bauen. Haben beide unterm Strich recht?
In Paragraph 176 des Baugesetzbuches steht klar, es gibt ein Baugebot. Das heißt, in ausgewiesenen, beschlossenen Gebieten für das Bauen gibt's ein Baugebot. Da muss man bauen. Dazu werden nämlich diese Gebiete ausgewiesen. Wer das nicht kann, der muss das verkaufen an die Stadt. Ja, und zum Schluss steht da auch drin, kann man enteignen. Das ist sozusagen die Drohkulisse. Die wird in der Regel nicht angewendet, weil die Leute dann tatsächlich bauen. Aber ein Baugebot, das hat jetzt niemand frisch erfunden, das steht längstens im Gesetz.
Wobei Enteignung bedeutet natürlich Entschädigung zum Verkehrswert.
Es kann nicht ohne Entschädigung in der Bundesrepublik Deutschland enteignet werden. Drum bin ich zum Beispiel ein klarer Gegner von Gedankenspielen, die Wohnungsbaugesellschaften enteignen wollen. Wer soll denn das bitte bezahlen? Das würde die Berliner, was ich gehört habe, 30 Milliarden kosten, diese Wohnungsbaugesellschaft zu vergesellschaften. Das Geld steckt man noch mal bitte besser in den Neubau von Wohnungen.
Eins noch zum Schluss. Egal, was man nun an Maßnahmen trifft, ist das Kardinalproblem dieses, dass das alles nur sehr, sehr mittel, wenn nicht langfristig wirkt.
Bei der Ausweisung von neuen Baugebieten kann man schon schnell handeln. Die sind ja auch da. Nicht? Und das, was Palmer macht, das ist ja gerade etwas Schnelles. Neue Baugebiete auszuweisen, das dauert lang. Aber in denen, die man schon ausgewiesen hat, jetzt mal Tempo reinzubringen, zu sagen, so entweder ihr baut oder ihr verkauft an uns, nämlich die Stadt, das muss man in so einer Situation machen. Auch das Aufstocken auf Gebäuden, die es schon gibt, kann man schnell machen. Das sind bundesweit immerhin 2 Millionen Wohneinheiten, die dann gebaut werden können.
Wir haben vorhin ganz kurz ansatzweise über das Klima gesprochen. Jetzt gibt's immer freitags diese Schülerdemonstrationen, die stattfinden zu ihrem ganz persönlichen Missfallen. Warum eigentlich?
Nein. Nicht? Es gefällt mir, diese Demonstration. Aber die sind hochgradig notwendig. Ich bin glücklich jeden Tag drüber, dass die jungen Leute für dieses wichtige Thema auf die Straße gehen. Ich habe nur gesagt, auf Dauer, nicht im Unterricht. Man kann natürlich nicht monatelang dafür den Unterricht ausfallen lassen. Irgendwann hört man damit auf und demonstriert dann außerhalb vom
Erhöht
Unterricht.
Erhöht man die eigene Glaubwürdigkeit, wenn man sowas in seiner Freizeit macht?
Man muss schon sehen, man muss auch manchmal zu drastischen Mitteln greifen. Sowas nennt man ziviler Ungehorsam. Da geht es um eine ganz wichtige Frage für die ganze Menschheit. Das ist schon mal wichtiger als jetzt auch mal ein paar Freitage im Unterricht zu sein. Aber irgendwann muss man damit aufhören und außerhalb des Unterrichts demonstrieren. Denn es geht ja um die Sache und nicht um den Unterrichtsausfall.
Ansonsten, wenn Sie sich an Ihre eigene Jugend, an Ihre eigene rebellische Jugend erinnern, ist das, was da freitags heute passiert, doch relativ harmlos.
Nein, es ist aber auch ehrenwert. Ich meine, ich habe auch die Schule geschwänzt, aber nicht wegen ehrenwerter Motive, sondern wegen aus Faulheit und Selbstsucht.
Dieses Thema ist A, kompliziert und B, wechseln sozusagen die Position auf eine fast irrationale Art. Also die Amerikaner unter Obama waren Klimabefürworter, in Anführungsstrichen, unter Trump jetzt das Gegenteil. Und die Chinesen, die vorher die Umwelt verpestet haben, sind jetzt Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Eine komische Welt?
Ja, sowas hätte man sich, glaube ich, nie vorstellen können, dass sowas passiert. Dass die freie westliche Welt sozusagen Rückschritte macht und ein autoritäres System wenigstens sich solchen Grunderkenntnissen nicht verweigert. Die bauen immer noch genug Kohlekraftwerke, also heilig sprechen müssen wir die jetzt wirklich nicht. Aber sie haben erkannt, die Zukunft liegt in den regenerativen Energien und sie haben auch erkannt, der Klimawandel betrifft uns ganz konkret, auch die Küstenstädte in China.
Was lernen wir als Europäer, auch als Deutsche oder sogar als Baden-Württemberger daraus und welche Möglichkeiten einer neuen Kooperation entstehen da?
Ja, einfach Europa muss wieder zu sich finden und handlungsfähig werden. Wir müssen eigentlich die Standards setzen. Wir wissen, was es bedeutet, wenn man nationalistisch agiert, wenn nur jeder schreit, mein Land first. Die Europäische Union hat uns eine sehr lange Phase von Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht. Davor waren wir ein Kontinent der Kriege. Der Erste Weltkrieg, der ist ja gerade mal 100 Jahre vorbei, ist nur durch Nationalismus entstanden. Nur durch Nationalismus. Und diesen Gang wieder einzuschalten, ist erstens der Rückwärtsgang, kommt man nicht vorwärts, und zweitens hat er schon mal in die Katastrophe geführt.
Ändert aber nichts daran, dass diesem Europa in einem wahnsinnigen Ausmaß Verachtung bis Hass entgegenschlägt.
Ja, aber das ist einfach irrational, nicht? Es gibt eben Leute, die glauben, man kann die Welt wiederherstellen, wie sie mal war. Das kann kein Mensch, das kann nicht gelingen. Am deutlichsten sehen jetzt die Briten, was sie sich eingebrockt haben. Ja, das Land ist ja nah am Chaos. Die Verflechtungen sind in jeder Hinsicht so groß, dass das nur mit großem Schaden erfolgen kann für Großbritannien und für die Europäische Union. Und dann wird aus Great Britain schnell Small England.
Wir zeichnen diese Sendung Mittwochnachmittag auf und senden Freitagvormittag. Herr Kretschmann, wenn wir jetzt über den Brexit reden, aktuell in Brüssel reden die EU-Chefs, die Ministerpräsidenten, die Regierungschefs miteinander. Und so wie es jetzt aussieht, wird man den Engländern noch mal einen längeren Aufschub gewähren bis Ende des Jahres oder bis Anfang kommenden Jahres. Wäre das eine kluge und weise Entscheidung, wenn es dazu käme?
Ohne Wenn und Aber. Klug und weise. Die Briten brauchen Zeit. Ein ungeregelter Brexit, das wäre eine Katastrophe für uns zum Beispiel in Baden-Württemberg mit unseren starken Handelsverflechtungen, aber auch für die Briten selber. Wenn ich nur dran denke, meine Tochter, die lebt ja in Schottland, nicht? Die ist jetzt EU-Bürgerin, kein Problem. Wenn es zu so einem Brexit kommt, hat die einen vollkommen unklaren Aufenthaltsstatus. Nicht? Daran sieht man, das betrifft die Menschen ganz konkret. Und deswegen brauchen die Zeit und wir hoffen, dass sie dann mal zu einer vernünftigen Linie finden. Vielleicht kommt es auch zu einem zweiten Referendum und ich bin sicher, das ginge ganz anders aus.
Weil dann die Jungen zur Wahl gehen würden und wenn man sich die Zahlen aktuell anguckt, sind die ja mit überwiegender Mehrheit gegen diesen Brexit.
Klar, es geht ja um deren Zukunft.
Die EU will wohl ein paar Auflagen machen, den Engländern. Bei einer Fristverlängerung, indem man sagt, ihr müsst an den EU-Wahlen teilnehmen, erstens. Und zweitens, ihr haltet euch aus der aktuellen EU-Politik raus und blockiert nicht. Wären das sinnvolle Vorgaben?
Ich würde nicht denen zu viele Vorgaben machen. Ich würde sagen, lasst ihnen die Zeit, weil das hat auch Nachteile, ja. Aber alles andere ist doch schlimmer. Also mit wenig Auflagen so eine Verlängerung nochmal machen, das ist eigentlich meine Position.
Politik ist ja auch die Kunst, alles zu durchdenken. Anders gefragt, ist Baden-Württemberg auf alle Eventualitäten eines Brexit eingestellt, inklusive eines harten Brexit?
Ja, wir haben ein solches Gesetz schon beschlossen und hoffen aber, dass wir es nicht anwenden müssen. Nur man muss sehen, das nützt nicht so viel, wie man glaubt. kann da bestimmte Vorsorge treffen, aber letztlich trifft es einfach tief unsere Wirtschaft nicht. Wir exportieren Baden-Württemberg allein für 12 Milliarden Euro in das Vereinigte Königreich. Denken wir nur an sowas wie den Airbus. Der wird zu einem Drittel in Deutschland, zu einem Drittel in Frankreich und dann auch in Großbritannien und Spanien produziert. Jeder ein bestimmtes Teil, auf einmal kann der nicht mehr gebaut werden, richtig. Ich meine, das betrifft sofort Tausende von Arbeitsplätzen. Also da geht's wirklich um was.
Und was auf der anderen Seite die englischen Politiker veranstalten, ist das ein Beitrag zur Demokratiezerstörung?
Also, so weit würde ich nicht gehen, aber zu ihrer Schwächung. Man muss immer schauen, dass man konstruktiv arbeitet. Diese britischen Parteien wissen immer, was sie nicht wollen, aber man muss wissen, was man will. Nein sagen kann jeder, aber zu was wollen sie eigentlich Ja sagen? Da ruinieren sie gerade wirklich ihre großen Errungenschaften.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist Winfried Kretschmann, seit insgesamt 8 Jahren der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ein Mann, für den, wenn ich es richtig sehe, Europa immer eine Herzensangelegenheit war. Warum eigentlich, Herr Kretschmann?
Weil ich die Erzählungen von meinem Vater über den Krieg noch kenne. Auch die von meiner Frau mit ihren dramatischen Geschichten. Und wenn man nochmal in die europäische Geschichte guckt, mein Vorgänger Erwin Teufel hat es mir letztens erzählt, zwischen dem Westfälischen Frieden nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo die Leute dachten, der ist ewig, und der Europäischen Union gab es in Europa 49 Kriege. Das heißt, der Krieg war der Normalzustand, nicht? Den Fall des Eisernen Vorhangs, die Wiedervereinigung Deutschlands, sind alles Dinge, die nur durch Europa möglich waren. Und jetzt kommt was Neues dazu. Mit China ist ein neuer Player stark geworden. Die spielen heute richtig mit, die gehen voran. Dann die großen IT-Konzerne. Wenn wir uns unter diesen Bedingungen nicht aufraffen, Europa, dann werden wir zwischen den beiden zerrieben.
Das Problem ist nur, dass es nicht wenige Staaten in Europa gibt, die dieses Europa nicht einen oder nicht einen wollen, sondern im Gegensatz ihre populistische und nationalistische Nummer abziehen. Ob das Salvini in Italien ist, ob das die Ungarn sind, ob das die Polen sind. Ich könnte noch andere Beispiele anführen.
Ja. Dem liegt ein fataler Irrtum zugrunde. Nicht wie bei den Brexiteers, da hieß es ja taking back control. Aber die Kontrolle verliert man, wenn man wieder ein einzelner Nationalstaat wird, dann gewinnt man sie nicht. Die Kontrolle gewinnen wir nur, indem wir Europa stark machen und nicht, indem wir uns wieder ins nationale Schneckenhaus zurückgehen. Das ist ein fataler Irrtum. Weil wir heute starke Mächte haben auf der Welt, da jeder Staat, es gibt nur noch zwei Staaten. Die einen sind zu klein und die anderen wissen nicht, dass sie zu klein sind. Die Europäer sind 2050 noch 5% der Weltbevölkerung. Und ein einzelner Nationalstaat, was soll der ausrichten? Was sollen denn 27 Außenminister ausrichten gegen China? Nix.
Auf der anderen Seite, es gibt auch in der Bevölkerung, auch hier in Deutschland, große Vorbehalte gegen die EU, gegen die EU-Bürokratie, gegen die EU-Milliarden, von denen man behauptet, sie würden sinnlos aus dem Fenster geschmissen werden.
Also die EU-Bürokratie ist mal nicht schlimmer als die nationale Bürokratie. Das ist einfach ein Vorurteil. Allerdings muss die EU schon auch sich überlegen, was schreibt sie uns vor und was lässt sie besser. Beispiel, wir mussten die Wohnungen, die der LBBW gehört haben, bei ihrer Sanierung einfach frei ausschreiben und die sind dann irgendwo gelandet, aber nicht dort, wo wir es wollten. Wir wollten, dass diese Wohnung bei einem kommunalen Konsortium landet. Das hat die EU verhindert. Solche Sachen werden in Zukunft allerdings nicht mehr gehen. Wie wir mit unseren Sparkassen umgehen, wie wir mit unserer Wasserversorgung umgehen, das wissen wir schon besser selber. Und aus solchen Sachen muss ich mal die EU raushalten.
Meinen Sie, dass das, was sie gerade gesagt hat, auf offene Ohren stößt bei den Verantwortlichen dieser Europäischen Union?
Ja, das ist schon auf viel bessere Ohren gestoßen wie früher. Also Kommissionspräsident Juncker, der versteht schon was davon. Also das hat sich gebessert, aber es ist noch nicht da, wo wir es haben wollen.
Die Europawahl Ende Mai, warum sie so wichtig ist und welche Kräfte letztlich Europa auch bedrohen, darüber reden wir heute Vormittag mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Für wie bedrohlich halten Sie eigentlich diese Fliehkräfte, die da von außen an Europa zerren, ob aus Italien, ob aus Ungarn, ob aus Polen?
Für außerordentlich bedrohlich, weil wir müssen ja sehen, die großen Fragen, Migration, Klimawandel und Klimaschutz, Terrorismus, Freizügigkeit im Handel, das können wir doch alles ohne Europa nicht lösen. Wenn man jetzt mal überlegt, dass man auch mal den großen IT-Konzernen Steuern abknöpft, ja, das kann doch nur die EU machen und sie hat gezeigt, dass sie dazu gewillt ist. Es kann kein einzelner Staat machen. Deswegen kann ich die Menschen nur aufrufen, geht zur Wahl. Die Wahl ist so wichtig wie jede Bundestagswahl diesmal. Und ihr habt genug Auswahl bei europafreundlichen Parteien. FDP, CDU, SPD, Grüne. Das sind europafreundliche Parteien und wählt nicht Leute, die Europa kaputt machen wollen.
Sie haben das Thema Flüchtlinge gerade mit einem Nebensatz gestreift. Wie ist da eigentlich nach dieser wahnwitzigen Aufregung, die dieses Land erlebt hat, infolge der Flüchtlingskrise 2015, wie ist da eigentlich die aktuelle Situation für Baden-Württemberg? Hat sich die Situation entspannt? Hat man es im Griff? Gibt es noch Probleme?
Die Situation hat sich entspannt, ja, aber im Griff. Das wäre ein ganz falsches Wort. Wir müssen ja die Menschen integrieren. Das ist nach wie vor eine große Herausforderung in unser Schulwesen, in unsere Rechtsordnung. Sie müssen Arbeitsplätze finden und wir müssen da Regelungen finden, dass die Menschen, die kein Bleiberecht haben, dass wir die auch zurückgeführt bekommen. Flüchtlinge, die verfolgt werden, denen müssen wir Schutz und Hilfe gewähren. Menschen, die wir aus wirtschaftlichen Gründen brauchen, für die brauchen wir eine Einwanderungsregelung. Und das muss man voneinander mal ein bisschen trennen. Die einen nehmen wir aus humanitären Gründen auf und die anderen aus wirtschaftlichen. Da bestimmen wir dann aber, wer reinkommt, nicht? Aber grundsätzlich jeder, der hier reinkommt, muss sich an das Recht und die Gesetze halten. Straftäter werden wir konsequent abschieben.
Und Diskussionen darüber, ob nun die Scharia in diesem Land irgendeine Bedeutung hat oder ob das Grundgesetz nicht vielleicht doch drüber steht, sollte man sich möglicherweise in Zukunft einfach ersparen?
Ja, weil da gibt's kein Vielleicht. Es ist klar, jeder, der hier Bürger sein will, der muss sich an die verfassungsmäßige Ordnung und an die Gesetze halten. Da gibt es einfach keine Rabatte. Was man da drunter tut, das ist jedem selbst überlassen. Es gibt ja auch ein Kirchenrecht, das gibt es. Aber das Kirchenrecht steht unter dem bürgerlichen Recht. Das ist das Entscheidende.
Das Wunder von Stuttgart. Ich glaube, Winfried Kretschmann, es war im März des Jahres 2011, passiert waren Fukushima, Stuttgart 21, ein Ministerpräsident Mappus, der nicht auf sehr viel Zustimmung gestoßen ist. Und dann kam die Landtagswahl und dann kamen Sie im Rückblick. War es die größte Wendung Ihres Lebens?
Kinder zu bekommen ist auch eine sehr große und schöne Wendung im Leben.
Ja, gut, das also hat dreimal Ihre Frau, glaube ich,
ja, gemacht. Ja, also nicht, das will ich mal schon betonen, das verändert das Leben grundlegend, aber auch auf eine positive Weise. Aber politisch war das natürlich ganz klar die größte Überraschung meines Lebens.
Ein wahnsinniger Stressfaktor, der sich da auf Ihr Leben draufgesetzt hat, auch?
Auch.
Der sich möglicherweise dann im Lauf der Jahre ein bisschen abgemildert hat durch die Routine, die man in einem solchen Amt auch bekommt?
Würde ich nicht sagen. Das nicht? Könnte ich jetzt nicht bestätigen. Es gibt natürlich Routine in dem Amt, aber man muss aufpassen, dass man ihr nicht erliegt. Mhm. Es kommen immer völlig neue Sachen vor, neue Koalition mit einem ganz anderen Partner. Routine gibt's eigentlich nicht und sie ist auch gefährlich. Man muss immer wach sein, neugierig bleiben präsent sein, damit man die Aufgaben anpackt. Von Routine halte ich nicht so viel, obwohl man sie braucht. Sonst würde man ja auch ersaufen. Wenn man das Rad jeden Tag neu erfinden wird, da wird man es gar nicht überleben.
Haben Sie ein Stück weit in diesem Amt auch eine neue Gelassenheit gefunden oder sich erarbeitet? Oder widerspricht das einfach komplett Ihrem Naturell?
Nein, man muss schon auch gelassen bleiben, obwohl ich mir das jeden Tag sage, dass ich gelassener werden sollte. Aber wenn man sich auch ärgert und Emotionen in einem hochsteigen, dann bleibt man auch lebendig. Aber Gelassenheit muss man als Grundzug haben.
Gehört zu dieser Gelassenheit auch dieses doch fremdbestimmte und schnell getaktet fremdbestimmte Leben so zu akzeptieren, wie es halt ist?
Ja, das muss man. Vor allem auch am Wochenende die nötigen Freiräume schaffen.
Machen Sie das?
Das mache ich.
Auch unter der Prämisse, dass es für einen aktiven Politiker ja auch nicht schlecht ist, wenn er mal irgendwie ein paar Stunden zum Nachdenken kommt? Ja,
absolut. Aus geschaffter Huberei entsteht nicht wirklich nichts Nachhaltiges. Das ist so eine Attitüde, immer so zu tun, als müsste man Tag und Nacht arbeiten. Ich muss leider sehr viel arbeiten. Unter 12 Stunden gibt es normale Arbeitstage nicht. Man muss jetzt nicht so tun, als muss man jetzt dauernd rumrödeln wie ein Irrer. Ich meine, ich gucke, dass ich mindestens einen Tag am Wochenende nichts machen muss. Gelingt zwar auch nicht immer, auch mal einen halben Tag dazu. Anders geht es gar nicht.
Ihr Vorvorgänger Günther Oettinger war bekannt dafür, dass er pro Arbeitstag etwa 350 Termine wahrgenommen hat. Sie haben das, als Sie noch Oppositionspolitiker waren, immer ein bisschen belächelt und sich, glaube ich, hinterher ein Stück weit korrigiert.
Ja, ich habe ja mal zu ihm gesagt, er soll nicht auf jedes Hackerbärlesfest gehen. Das musste ich Abbitte leisten. Nicht? Das repräsentative Aufgaben gehören nun mal dazu. Das sind auch große Zeitfresser, aber das muss man auch machen.
Sie haben Teufel, Ihren Vorgänger angesprochen, mit dem Sie sich ausgetauscht haben. Gehört das auch zu Ihrem Amtsverständnis dazu, mal den ein oder anderen, der früher Verantwortung getragen hat, in Überlegungen mit einzubeziehen?
Aber klar, ich meine, ich bin mit dem Kollegen Oettinger immer im guten Kontakt, zumal er ja noch aktiv Kommissar ist, also es gehört dazu. Und von meinem Vorgänger Erwin Teufel habe ich mir wirklich kompakten Rat geholt, ja, am Anfang meiner Amtszeit. Ja, und wir haben ein gutes Verhältnis zueinander.
SWR1 Leute heute Vormittag mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der, wann immer ich Sie erlebt habe, Herr Kretschmann, ein paar Probleme mit den Stimmbändern hatte. Ist das immer noch so?
Ja.
Was tut man dagegen? Oder was tun Sie dagegen?
Tee trinken.
Ja.
Nicht, weil ich ihn mag, sondern weil er warm ist. Ja, aber jetzt denken alle, ich mag Tee. Inzwischen ist gar nicht so. Tee trinken.
Tee ist besser als Kaffee?
Kaffee ist nicht gut. Aha. Ich trinke ja Kaffee nur mit Milch und Milch ist nicht gut für die Stimmbänder. Tee ist gut. Summen, wenn ich große Reden halten muss, habe ich meine Logopädin empfohlen. Und manchmal auch ein bisschen Stimmübungen machen. Okay. Und manchmal, wenn es ganz schlecht wird, gehe ich auch in logopädische Behandlung.
In Behandlung müssen die Grünen aktuell nicht, weil die Umfragewerte sehr, sehr gut sind. Hängt möglicherweise auch ein Stück weit mit diesem neuen Führungsduo zusammen. Auf der anderen Seite, wenn ich höre, dass Habeck vielleicht enteignen will und Herr Hofreiter will den Verkauf von Autos verbieten, ist man da wieder auf dem Weg, die alte Verbotspartei wieder zu werden?
Ja, das mit der Verbotspartei, das ist eher ein Instrument der Gegner, als dass das irgendwie...
Na, da hat man mal eine Bundestagswahl mit verloren, ja, Herr Kretschmann.
Klar, ich kann mich an den Veggie Day noch erinnern, aber da haben wir nämlich gar nichts verboten, sondern nur gesagt, einmal in der Woche sollen in Kantinen auch was Vegetarisches angeboten werden. Daraus wurde dann ein Verbot gemacht.
Aber das Image war da.
Dann hat man auch was falsch gemacht. Also wenn solche Einzelsachen dazu führen, dass man unter diesem Vorwurf Verbotspartei leidet, dann muss man seine Kommunikation ein bisschen ändern.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich habe noch ein paar kurze Fragen und bitte um kurze Antworten. Wenn wir nach Berlin gucken, hält die GroKo bis zum Ende? Was denken Sie?
die hält bis zum Ende.
Das heißt, die Frage Neuwahlen oder Jamaika stellt sich dann logischerweise erstmal nicht?
Nein, die stellt sich nicht, davon bin ich überzeugt.
Jamaika kommt als Thema nach der nächsten Bundestagswahl wieder?
Ist gut möglich, wenn die Wähler so entscheiden. Und dann wird es auch, denke ich, gelingen.
Grün-Schwarz in Stuttgart noch 2 Jahre, komplette 2 Jahre?
Ja.
Da gibt es keine Ausstiegstendenzen der
anderen Partei? Nein, das haben vielleicht mal Einzelne, aber insgesamt muss hier mal jeder überlegen, was wäre die Alternative und wie soll die funktionieren.
Dann die Mutter aller Fragen tritt Winfried Kretschmann im Jahr 2021 nochmal an.
Das wüsste ich selber gern.
Die Antwort, die ich von Ihnen kenne, ist sibyllinisch formuliert und lässt viele Interpretationen zu. Diese Antwort lautet: Man muss schon mit mir rechnen.
Ja, das muss man, aber entschieden bin ich nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht, auch wenn mir das niemand glaubt, ob ich das nochmal mache oder nicht.
Weil Sie, unentschieden wie Sie noch sind, abwägen ein Leben in der Politik wie gehabt, mit allem Stress, gegen ein Leben in schöner, nie dagewesener Privatheit?
Nein, das ist es nicht, sondern wenn ich das nochmal mache, muss man sehen, bin ich 72. Und das muss man sich zutrauen. Und man muss auch wissen, warum man das macht. Ich mache es jetzt nicht nur deswegen, damit meine Partei nicht 5% weniger bekommt, sondern muss man wissen, was will man? Warum tritt man nochmal an? Warum musst du nochmal antreten und kann das nicht ein anderer machen? Das ist also eine Entscheidung, die richtet sich darauf, welchen Sinn macht das und was hast du dann mit dir, dem Land und seinen Menschen vor?
Haben Sie sich ein Datum gesetzt, bis wann Sie entschieden sein wollen?
Nach der Sommerpause.
Im Jahr 2019.
Ja.
Eins gehört. SWR.